Ja, wir probieren das heute mit der Bibel. Wer möchte, kann mitlesen, ob auf Handy oder in der Totholz-Variante. Wir fangen, dann kann man ja nebenbei schon mal aufschlagen, den 2. Mose 15. Da würden wir dann die erste Bibelstelle haben, die dann gleich in der Predigt kommt. Den 2. Mose 15, ab Vers 24 fangen wir dann gleich an. Aber bevor wir die Stelle lesen, möchte ich Ihnen eine Frage stellen. Und zwar, wissen Sie, welche Vorteile die Wüste bietet? Ich habe für Sie bei einem Wüstenreiseveranstalter nachgelesen und möchte Sie daran teilhaben lassen. Sie möchten der Reizüberflutung und dem Druck unserer Tage entfliehen, unberührte Weite genießen, die Gedanken auf das Wesentliche richten und sich einfach wieder selbst spüren? Der Reiz der Wüsten liegt in der Klarheit ihrer kargen und zugleich schönen Formen, der zähen Lebenskraft und der Genügsamkeit der in ihr beheimateten Menschen, Tiere und Pflanzen. Wer die Wüsten kennt, weiß, dass sie wie keine andere Landschaften die Seele berühren. In einer Gegend mit wenigen Ablenkungen und in einem natürlichen Rhythmus erholt sich die Seele und der Kopf wird wieder frei. Also danach scheint die Wüste ein sehr heilsamer Ort zu sein. Hört sich fast nach einer Therapieform an, oder? Schauen wir mal, wie es dem Volk Israel in der Wüste ging. Letzten Sonntag haben wir gehört, wie der spektakuläre Auszug aus Ägypten gelungen ist und Mose sein ganzes Volk aus der Gefangenschaft in die Freiheit führen durfte. Trockenen Fußes sind sie marschiert mit Kind und Kegel, mit Viehherden. Und auch einigen ausländischen Zeitgenossen sind sie durch das geteilte Meer marschiert. Nach diesem Erlebnis heißt es, 2. Mose 14, 31, ist aber nur ein Vers. So sah Israel die mächtige Hand, mit der der Herr an den Ägyptern gehandelt hatte. Und das Volk fürchtete den Herrn und sie glaubten ihm und seinem Knecht Mose. Das hört sich prima an. Aber Auszug aus Ägypten bedeutete zugleich Einzug in die Wüste. Von der feuchtüppigen Landschaft am Nil in die Klarheit der trockenen, kargen und formschönen Wüstenlandschaft. Laut Reiseveranstalter der ideale Ort, um alles zu verarbeiten, was war und sich selbst mal wieder so richtig spüren zu können. Der einzige unter ihnen mit langjähriger Wüstenerfahrung war Mose selber. Der hatte 40 Jahre in Midian in einer Wüstengegend gelebt, aber alle anderen kannten diese Art von Leben noch gar nicht. Und nach 3 Tagen bekam das Volk eine Wüstenkrise. Sie kamen nach Mara, wo sie ihre Wasservorräte auffüllen wollten, aber das Wasser war nicht trinkbar, es war brackig. Es würde sie krank machen und sie vielleicht sogar daran sterben lassen. Die Auswirkungen hatten sie ja erst in Ägypten gesehen, als das Nilwasser bei der ersten Plage untrinkbar wurde für die Ägypter. Und wie reagiert das Volk? 2. Mose 15, 24. Und das Volk murrte gegen Mose. Was sollen wir trinken? Das Wort murren, was da eigentlich steht, heißt im Hebräischen Lun und kommt fast nur in der Wüstenwanderung vor. Lun bedeutet, dass das Befreiungshandeln Gottes als Verhängnis oder Unglück angesehen wird. Und man es am liebsten rückgängig machen würde. Es ist im Grunde genommen immer gegen Gott, also gegen Jahwe gerichtet, auch wenn es gegenüber einer anderen Person wie Mose ausgesprochen wird. Aber es ist gegen Jahwe gerichtet. Es ist Rebellion gegen Gottes Handeln. Es ging hier also nicht primär darum, dass sie Durst hatten, sondern dass sie lieber als Gefangene unter ägyptischer Herrschaft sein wollten, als mit Gott hier in der Wüste. Nun war Mose ja mittlerweile schon einiges gewöhnt. Bedrängnis durch den Pharao, die Ägypter, die Armee. Aber das hier machte ihm echt zu schaffen. Denn im nächsten Vers, Vers 25 steht, da schrie er zu dem Herrn. Er schrie zu Gott. Da kam alle Enttäuschung, Trauer, auch Angst durch. Und Gott reagiert sofort. Er reagiert auf Moses Gebetsschrei und zeigt ihm, wie er das Wasser trinkbar machen konnte. Gott, Jahwe, machte hier deutlich, dass sein Name sein Charakter ist. Jahwe, ich bin der Ich Bin. Ich bin der, der bei euch ist. Ich versorge euch mit allem, was ihr benötigt. Haltet euch an mich, meine Vorschriften, meine Gesetze und dann werdet ihr keine Krankheiten bekommen, die die Ägypter kennen. Denn so in Vers 26, denn ich bin der Herr, dein Arzt. Oder manchmal steht da, denn ich bin der Herr, der dich heilt. Schon in der ersten Krise kündigt Gott an, was sein Ziel mit dem Volk in der Wüste ist. Er will es heilen. Die Frage ist, ob sie das zulassen werden, ob sie Gott vertrauen werden, glauben, auch wenn man noch nichts sehen kann. Übrigens, genau das ist Anbetung. Gott zu vertrauen, an seinen Lebensweisungen festzuhalten und sich ihm zu unterstellen, auch wenn ich gerade nicht die Segnungen sehe. Und Gott legt auf diese Haltung auch noch eine Verheißung. Er sagt, dass er dann heilen will. Ist das nicht stark? In der Wüste sollte sich herausstellen, würde es ein anbetendes Volk werden, das sich hin und wieder beklagt? Oder ein klagendes, murrendes Volk, das hin und wieder anbetet? Von diesem Erlebnis in Mara führte Gott das Volk in die Oase nach Elim mit 12 Quellen und 70 Palmen, wo sie rundum versorgt waren. Knapp 6 Wochen später ziehen sie weiter in Richtung Sinai und kommen durch die Wüste Sin. Jetzt sind wir bei der nächsten Bibelstelle, das ist der 2. Mose 16, der Vers 2. Und es murrte die ganze Gemeinde der Israeliten wieder Mose und Aaron in der Wüste. Und sie sprachen, wollte Gott, wir wären in Ägypten gestorben durch des Herrn Hand, als wir bei den Fleischtöpfen saßen und hatten Brot die Fülle zu essen. Denn ihr habt uns dazu herausgeführt in dieser Wüste, dass ihr diese ganze Gemeinde an Hunger sterben lasst. Auch hier geht es in erster Linie nicht darum, dass sie gleich vor Hunger sterben würden. Sie hatten ganze Viehherden dabei. Aber mit dem Verlangen nach den Fleischtöpfen spielten sie wohl auf den Taubeneintopf an, fast einzige Fleischart, die man in einem Topf zubereitete oder herstellte. Den haben die ärmeren Leute in Ägypten hin und wieder auch gegessen. Und Wachteln kannten sie auch. Das war immer eine willkommene Abwechslung zu ihren Ziegen, Schaf und Rindfleisch, was sie hatten. Interessant, dass die Erinnerungen an das frühere Leben so schnell glorifiziert werden, oder? Waren sie es nicht gewesen, die wegen ihrer Lebenssituation geschrien hatten? Die Ägypter hatten sie mit Bedrängnis gequält, wie es im 3. Kapitel heißt. Ihre männlichen Babys wurden getötet und die Fronarbeit war so immens, dass sie noch nicht mal ihre eigenen Felder mehr bestellen konnten, mal abgesehen von den Misshandlungen der Aufseher. Also entweder hatte die Sonne ihnen so zugesetzt, dass sie sich daran nicht mehr erinnerten, oder ihnen war die Lebensmittelvielfalt tatsächlich wichtiger geworden. Wichtiger als ihre Befreiung aus dem unterdrückten Leben. Denn in diesem Punkt waren sie sich einig. Wenn so die Lösung aussah, dann wollten sie ihr Problem wieder haben. Dabei hatte Gott ihnen nie gesagt, dass die Wüste das Ziel sei. Zielland war und blieb immer noch das gelobte Land, also Kanaan. Die Wüste war nur eine Übergangsstation, wo sie Gott kennenlernen sollten, Erfahrungen mit ihm machen, dass er vertrauenswürdig ist, Wort hält, Anweisungen von ihm führen zum Leben und zum guten Miteinander. Sie sollten herausfinden, wer sie selbst sind als Gottes Volk und lernen, im Glauben zu leben. Aber ihr Blick richtete sich gar nicht auf das Ziel, sondern auf die momentane Situation und da wollten sie wieder lieber zurück. Nachdem sie nun über das Essen geklagt hatten, schickte Gott ihnen eine Menge Wachteln, also Fleisch, und das Manna. Das Manna, das waren Flocken, die jeden Tag verteilt auf dem Boden lagen, so wie Tau, und das konnte man sammeln und konnte daraus so eine Art Honigkuchen backen. Und davon wurde man pappesatt. Der Honigkuchengeschmack sollte sie an ihr Ziel erinnern. Sie waren ja auf dem Weg in das Land, wo Milch und Honig fließt. Jeden Tag wurden sie dadurch daran erinnert. Nachdem das Volk nun erlebt hatte, dass Gott sich kümmert und sie versorgt, müsste es Mose eigentlich mit seiner Aufgabe besser gegangen sein. Aber noch nicht einmal 2 Wochen später kamen sie nach Rephidim und erlebten das nächste Ereignis. Wir sind im 2. Mose 17, den Vers 1 bis 4. Und die ganze Gemeinde der Israeliten zog aus der Wüste Sin weiter ihre Tagereisen, wie ihnen der Herr befahl, und sie lagerten sich in Rephidim. Da hatte das Volk kein Wasser zu trinken, und sie haderten mit Mose und sprachen: Gib uns Wasser, dass wir trinken. Mose sprach zu ihnen: Was hadert ihr mit mir? Warum versucht ihr den Herrn? Als aber dort das Volk nach Wasser dürstete, murrten sie wieder Mose und sprachen: Warum hast du uns aus Ägypten ziehen lassen, dass du uns, unsere Kinder und unser Vieh vor Durst sterben lässt? Mose schrie zum Herrn und sprach: Was soll ich mit diesem Volk tun? Es fehlt nicht viel, so werden sie mich noch steinigen. Boah, das hört sich übel an, oder? Mose steht mächtig unter Druck und fürchtet sogar um sein Leben. Die Leute waren unberechenbar geworden. Und ja, das kann man verstehen, wenn es um existenzielle Nöte geht, wie zum Beispiel Durst. Allerdings, wenn man in Vers 7 reinguckt, merkt man, dass das Problem woanders lag. Da steht nämlich: Da nannte er, also Mose, den Ort Massa und Meriba, weil die Israeliten dort gehadert und den Herrn versucht und gesagt hatten: Ja, ist der Herr jetzt unter uns oder nicht? Sie hatten gerade in den letzten 8 Wochen gelernt, dass Gott da ist, dass er sie versorgt, sogar mit extra Essenswünschen. Sie sollten sich nur an seine Anweisungen halten und ihn darum bitten, was sie benötigten. Sie stellten aber seine Güte und seine Fähigkeit zu versorgen in Frage. Und sie forderten, dass Gott sich beweisen soll. Das erinnert irgendwie an diese Begebenheit aus der Schriftlesung, oder? Jesus hatte gerade 5000 Menschen satt gemacht und am nächsten Tag kommen Leute, die da dabei waren, gegessen haben, kommen zu ihm und sagen: Also wenn wir an dich glauben sollen, dann beweise es uns indem, dass du uns ein Wunder zeigst. 5000 satte Menschen ist wohl kein Wunder. Ich weiß es nicht. Nun, Gott ist geduldig. Er macht noch einen Versuch. Er weist Mose an, dass die führenden Männer des Volkes nun in erster Reihe dabei sein sollen, wenn Mose das Wunder tut. Mit seinem Wanderstab sollte Mose nämlich gegen den Felsen schlagen, dass dann Wasser herausquillt, also eine Quelle entsteht. Und es sollte keinen Zweifel mehr geben, dass Gott dieses Wunder tut durch Mose. Ich weiß nicht, ob bei den Wundern zuvor die Männer gerade auf dem Klo waren oder sich dachten: Naja, vielleicht war das Wasser damals gar nicht brackig und vielleicht ist es auch normal, dass es mal Wachteln und Manna regnet. Keine Ahnung. Aber der Mensch stellt gerne das, was er gesehen hat, hinterher in Frage. Versucht, natürliche Erklärungen zu finden und zweifelt auch an der eigenen Wahrnehmung. War es wirklich so? Es scheint, dass Wunder keinen nachhaltigen Einfluss auf unseren Glauben haben. Ist das nicht verwunderlich? Nach diesem zweiten Wasserwunder war das Volk einer ganz neuen Aufgabe plötzlich gegenübergestellt. Sie wurden von den Amalekitern so richtig heimtückisch angegriffen. Kann man an anderer Stelle lesen. Die Israeliten hatten nie gelernt, sich zu verteidigen oder auch nur als Armee aufzutreten. Wahrscheinlich war das ein völlig chaotischer, blamabler Haufen. Aber auch wenn sie den Amalekitern völlig unterlegen waren, so zeigte Gott ihnen eine Kriegswaffe, durch die sie diesen Krieg gewinnen würden, nämlich Anbetung. Mose sollte auf einem Berg in Anbetungshaltung sein, die Hände nach oben gehoben. Und solange seine Hände oben waren, gewannen die Israeliten. Sanken seine Hände, gewannen die Amalekiter. Und glücklicherweise nahm Mose 2 Assistenten mit, weil das hätte er nicht durchgehalten, einen ganzen Tag lang die Arme nach oben halten und seine Assistenten, die stützten seine Arme, wenn sie anfingen zu sinken. Und so gewannen die Israeliten diesen Krieg. Durch ihre eigene Kraft? Nein, durch Anbetung. Natürlich mussten sie sich dem Feind stellen, aber Anbetung war der Schlüssel zu ihrem Sieg. Das Volk sollte lernen, dass Essen, Trinken, Siege, alles durch Gebet erhalten wird in der Beziehung zu Gott. Danach zogen sie weiter zum Berg Sinai. Wir hüpfen jetzt mal ein Jahr weiter, weil dieses Jahr am Sinai, das hören wir nächste Woche, und machen deswegen ein Jahr später weiter. Nach dem Sinai zogen die Israeliten weiter in Richtung gelobtes Land. Und da sind wir jetzt im vierten Buch Mose. Also wir springen vom zweiten ins vierte Buch Mose, ins Kapitel 11, ab dem Vers 4. Da steht nämlich: Das fremde Volk aber unter ihnen war lüstern geworden. Da fingen auch die Israeliten wieder an zu weinen und sprachen: Wer wird uns Fleisch zu essen geben? Wir denken an die Fische, die wir in Ägypten umsonst aßen, und an die Kürbisse, an die Melonen, den Lauch, die Zwiebeln, den Knoblauch. Nun aber ist unsere Seele matt, denn unsere Augen sehen nichts als das Manna. Das Klagen der Israeliten hat nun auch die ausländischen Leute angesteckt. Nun fangen diese an zu murren und die Israeliten stimmen sofort wieder mit ein. Eine Haltung des Klagens und des Beschwerens, sich Beschwerens, hat Auswirkungen auf die Umgebung. Es geht ja nicht um Verbesserungsvorschläge, sondern um das Hadern mit der Situation. Und das vergiftet sozusagen die Atmosphäre und es macht sich einem selbst ja dann schwer. Gott hat ihnen die Perspektive auf das gelobte Land gegeben, aber nicht ein einziges Mal drehen sich ihre Gedanken um das gelobte Land und um das Ziel. In Vers 10 im gleichen Kapitel heißt es weiter: Als nun Mose das Volk weinen hörte, alle Geschlechter miteinander, einen jeden in der Tür seines Zeltes, da entbrannte der Zorn des Herrn sehr. Und auch Mose verdroß es. Und Mose sprach zu dem Herrn: Hey, warum bekümmerst du deinen Knecht? Und warum finde ich keine Gnade vor deinen Augen, dass du die Last dieses ganzen Volkes auf mich legst? Und ungewöhnlich wortreich platzt es dann aus Mose heraus und in Vers 14 ist es zusammengefasst, was er an Gott richtet und sagt: Ich vermag all das Volk nicht allein zu tragen, denn es ist mir zu schwer. Willst du aber doch so mit mir tun, so töt mich lieber, wenn anders ich Gnade vor deinen Augen gefunden habe, damit ich nicht mein Unglück sehen muss. Hey, Mose ist am Ende. Der hat die Schnauze voll. Er will nicht mehr und er kann nicht mehr. Und lieber soll Gott ihn auf der Stelle töten, als dass er noch eine Minute länger diesen Job alleine macht, um den er sich ja auch gar nicht beworben hatte, ne? Gott hört Mose zu und weist ihn auch gar nicht zurecht. Er hat sogar eine Lösung für ihn. Er soll sich 70 Männer aussuchen, von denen er überzeugt ist, dass sie das Amt eines Ältesten übernehmen können. Und die sollen ihm dann helfen, die Last des Volkes zu tragen, damit er sie nicht mehr alleine tragen muss. Und Gott versorgt sie sogar nochmal mit Wachteln. Dieses Mal so viele, dass sie einen Monat lang so viel essen konnten, bis es ihnen zum Hals raushing. Aber die diesmal zu gierig waren und zu viel gegessen hatten, wurden diesmal krank und starben. Was war bei Moses Klage eigentlich anders als das Murren des Volkes? Mose hat sich ja auch beschwert, das Volk ja auch. Beide, Volk und Mose, sind mit der Gesamtsituation unzufrieden und sie klagen es laut heraus. Warum hat Gott Verständnis für Mose, wird aber zornig über das Volk? Das Volk fordert Gott heraus, sich zu beweisen, nur um dann wieder zu klagen, dass es ohne Gott besser wäre. Das Volk kündigt Gott die Beziehung auf und stellt Gottes Charakter und seine Absicht in Frage, obwohl sie ihn ja schon erlebt haben und seine Güte erlebt haben. Mose hingegen will sich nicht von Gott lossagen und stellt seine Güte auch nicht in Frage. Ihm ist es nach wie vor wichtig, dass er mit seinem Leben oder Sterben Gnade vor Gottes Augen findet. Ein Kapitel später heißt es über Mose, dass es keinen Menschen auf der Erde gab, der demütiger war als er. Demut, das bedeutet, dass man sich vollkommen von Gott abhängig macht, dass man in jeder Lebenslage und Lebenssituation Gott vertraut und sich vorbehaltlos in seine Hände begibt. Und Gott hält solche Gefühlsexplosionen aus. Da kann man weinen, schreien, schimpfen. Damit hat Gott überhaupt kein Problem. Dass wir ihm offen sagen, was mich belastet, was mich beschäftigt und wie es mir geht. Und Gott ist es ja auch gar nicht egal. Er fühlt und leidet mit. Als das ganze Volk am Anfang der Geschichte in Ägypten geschrien hat wegen der Unterdrückung und des Leids und des Elends, da hat Gott hingeschaut, hingehört und mit allen Sinnen aufgenommen, was da passiert. Er sagt zu Mose, dass er die Schmerzen des Volkes kenne. Und bei kennen, da steht im Hebräischen Yada. Das ist ein Kennen, was ich aus Erfahrung heraus kenne. Das heißt nicht, dass ich irgendwas zur Kenntnis genommen habe und abgespeichert habe, wie die Rundmail an die Mitarbeiter. Yada heißt, dass man aus eigener persönlicher Erfahrung heraus etwas kennt, weiß, wie es tatsächlich ist und komplett mitfühlen kann. Und das sagt Gott, das ist, was ich erlebt habe. Ich war da, ich habe es gespürt. Und das ist nicht das erste Mal, dass Gott selbst in die Situation der Menschen hineinkommt und es aus Menschensicht wahrnimmt. Im 1. Mose 18 geht es um Abraham und um Sodom und Gomorra. Und auch da ist Gott persönlich hingegangen, um sich zu überzeugen, ein Bild zu machen aus Menschensicht. Wie fühlt sich das an? Was sind die Schmerzen dort? Und natürlich kam auch später Jesus Christus persönlich in unser Leben, um alles zu ertragen und zu erleiden und zu wissen, wie es einem geht. Kann jemand noch näher kommen, als dass er sich in die gleiche Situation hineinbegibt und das Gleiche fühlt? Auf dieser Ebene will Gott mit uns Beziehung haben. Ja, will für uns sein. Ich bin der Ich Bin. Ich bin mit dir mittendrin und ich kümmere mich auch um dich. Dabei bleibt es ja nicht, dass er nur mitfühlt, er kümmert sich. Wenn wir im Gebet mit ihm unser Leben teilen und uns von ihm leiten lassen, dann verändert sich die Situation. Manchmal durch ein Wunder. Manchmal verändert das Gebet uns selbst. Weil wir Gottes Sicht und Gottes Ziel mit uns sehen können. Eigentlich ist es so, wie der Reiseveranstalter anfangs sagte, in der Wüste spüren wir uns selber, wonach die Seele hungert und was sie meint zu brauchen. Belastungen, Fragen, Zweifel, alles kommt hoch, wenn die Seele mal keine Ablenkung hat. Das kann sehr schmerzhaft sein und eine Herausforderung, sich selbst auszuhalten. Bin ich aber mit Gott in der Wüste, dann können das heilsame Zeiten werden, in denen Gott mir genau da begegnet, wo ich nicht mit mir zurechtkomme. Ich kann ihm alles anvertrauen und mein Leben in seine Hand legen. Und ich kann mich selbst mal beobachten, ob ich für meine Schwierigkeiten genauso viel bete, wie ich mich darüber beschwere. In der Beziehung mit Gott schärft sich mein Blick auf das Wesentliche und ich weiß, ich kann loslassen, weil er versorgen und heilen will. So werden Zeiten, die wir als anstrengend und entbehrungsreich empfinden, mit Gott zu heilsamen, segensreichen Zeiten, die unseren Glauben stärken und festmachen. Oder ich werde mürrisch und rebelliere gegen den, der mir das Wasser in der Wüste reichen kann. Und da habe ich die Wahl. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unser Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.